Er baute sich ein Hochbett, nahm seinen Platz in der Gemeinschaft ein und entwickelte sich zu einem wahren Tonkünstler. Und wir lernten auch von ihm eine ganze Menge. Nach seinem Auszug aus dem neuen Land gründete Reinhard eine Familie, arbeitete als Keramiker und später als Künstler mit anderen Materialien und zwischendurch lernte er noch den Beruf des Tischlers. Er zeigte seine Kunst in verschiedenen Ausstellungen und wir waren stets stolz auf ihn. Die Beziehung zu ihm blieb bis zu seinem Tod 2010 bestehen und noch heute stehen hier und da Erinnerungen in Form seiner Kunstwerke. Neben Reinhard gab es eine ganze Reihe anderer junger Männer, die ihre Therapie im neuen Land machten und so zur Familie gehörten. Teilweise hatten sie ihre Geschichte in der Teestube, teilweise kamen sie aber auch auf ganz anderen Wegen aus ganz Deutschland zu uns. Die Betreuung der Leute war damals noch sehr persönlich und intensiv. Das ging so weit, dass wir dem einen oder anderen nachgingen, wenn er abgebrochen hatte, und versuchten, ihn wieder zurückzugewinnen. Ich erinnere mich an einen jungen Mann, der aus Hamburg zu uns gekommen war. Er hatte Heimvergangenheit, war zur See gegangen und war alkoholabhängig. Was hatten wir uns mit ihm für Mühe gegeben und wie haben wir für ihn gekämpft? Aber nach etlichen Androhungen war es soweit. Albert hatte seine Koffer gepackt und war abgehauen. Voller Leidenschaft ging ich mit Heidi zum Bahnhof, wo wir versuchten, ihn abzufangen und wieder zurückzuholen. Heidi hatte eine besonders gute Beziehung zu ihm. Mir ging dieser Abbruch total an die Substanz und ich betete, während Heidi sich direkt zu ihm begab. O Jesus, bring den Albert doch wieder zur Umkehr. Lass ihn zurückkommen. Wenn du das nicht machst, werde ich meinen Dienst beenden. Ein existenzielles und erpresserisches Gebet zu Gott. Es war mir ernst. Und siehe, tatsächlich, Albert hatte seine Koffer wieder aufgenommen und kam zurück. Wir gingen mit ihm nach Hause. Das Gefühl damals war überwältigend und ist kaum noch nachvollziehbar. Albert blieb und machte seine Therapie weiter. Und ich musste meine Androhung Gott gegenüber nicht wahrmachen und brauchte meinen Dienst nicht zu quittieren. Ich atmete auf. So ein Gebet habe ich später nie wieder gesprochen. Ich wundere mich noch heute, dass ich damals so gebetet habe. Zu Albert habe ich immer noch Kontakt. Er hat später geheiratet, Familie gebaut, als Koch gearbeitet und ist seinen Weg gegangen. 2017, am Tag der Begegnung, gab er uns in der Festveranstaltung sein Zeugnis. Äußerst heiß war es auch mit einem anderen jungen Mann, den ich schon Jahre zuvor in meiner Yorkstraßenwohnung kennengelernt hatte. Er stand eines Tages bei uns vor der Tür. Er war mittlerweile ernsthafter auf Drogen gewesen, wusste nicht, wo er bleiben sollte und brauchte echt eine Chance. Viktor war sehr liebenswürdig, aber er hatte auch eine andere, sehr dunkle Seite. Er konnte wunderschön Gitarre spielen, sang Country-Songs von Johnny Cash und war auch geistlich sehr offen. Wir nahmen uns seine an, zusammen auch mit Hildegard Seichter vom Beirat, die ihn sehr auf dem Herzen hatte. Zu mir hatte er eine starke Hassliebe. Einmal hörte er auf mich und war der netteste Mensch auf der Welt, anderenmals opponierte er und war total aggressiv und gefährlich. Vor ihm hatte ich Angst. Vor niemandem anderes hatte ich solche Angst wie vor ihm. Als er das einmal mitbekam, wurde er immer aggressiver und griff mich an. Er schien mich schlagen zu wollen und ich wich aus. Ich floh vor ihm bis auf den Boden des Hauses. Er folgte mir dorthin nach und warf nach der Lampe, die dann ausging. Dann ließ er mich dort oben mit meiner Angst allein. Ich schlich mich dann vorsichtig aus dem Haus und blieb über Nacht bei Freunden. Er hatte sich inzwischen wieder beruhigt und die anderen im Haus hatten Frieden. Als ich dann am nächsten Tag wiederkam, kam er sofort zu mir, entschuldigte sich und bat um Vergebung. Ich war aber noch nicht so weit. In mir war ich noch voller Angst und unfrei. Trotzdem sagte ich ihm, dass ich ihm vergebe. Sensibel wie er war, merkte er sofort, dass das noch nicht übereinstimmte. Am nächsten Tag kam er noch einmal und bat um Vergebung. Da konnte ich ihm von Herzen vergeben. Ich war frei und er war es auch. Er weinte dann noch circa 20 Minuten lang neben mir und dann war alles gut. Trotzdem gab es noch manche herausfordernde Szene und Viktor war immer wieder von Kämpfen und Versagen geschüttelt, aber auch von Gottes Liebe angezogen. Insgesamt gesehen ist Viktor später verzogen und hat in seinem Wohnort Streetwork unter drogenabhängigen Leuten gemacht. Er brachte einzelne Menschen zu Jesus und ging auch selbst mit ihm seinen Weg. Ich war immer sehr berührt, wenn wir noch Jahrzehnte später immer seinen Zehnten als Spende für die Arbeit im neuen Land bekamen. Welch eine Geschichte! Die Beispiele machen etwas deutlich, wie intensiv und oft auch wie dramatisch das Leben in der Gemeinschaft war. Dunkelheit und Licht waren oft sehr nah beieinander. Im Grunde könnte ich viele Geschichten erzählen, obwohl sie zum Teil nur noch ansatzweise gegenwärtig sind. Neben unseren Gästen haben wir auch Mitarbeiter von den Herausforderungen profitiert. Nur die Nähe zu Jesus ließ uns die Gemeinschaft leben und bejahen und auch genießen. Wir empfanden es durchweg als Privileg, neues Land gestalten zu dürfen. So lebte immer wieder einmal der ein oder andere mit uns, wenn auch nur für eine gewisse Zeit. So zum Beispiel Erika, die gerade Christ geworden war und eine Zeit ihr Christsein festigte. Schöne Zeiten haben wir mit ihr verlebt. Oder da war Gerda. Gerda kam aus einer Pastorenfamilie und war aufgrund verschiedener Erlebnisse lebensmäßig ein wenig in Schleudern gekommen. Sie wollte eine Zeit lang bei uns wohnen. Dazu musste sie allerdings alle Regeln bejahen, die auch wir Mitarbeiter lebten und bereit sein, sich verbindlich mit ihren Gaben und Möglichkeiten einzusetzen. Das tat sie dann auch und ihr wurde diese Zeit zum Segen. Sie lernte sogar ihren zukünftigen Mann hier kennen und blieb eine Freundin des neuen Landes. In der Gemeinde hatten wir gute Kontakte zu einer lieben Schwester, Ernestine, die ihr Herz, wie wir, bei den Verlorenen hatte. Sie hatte das Bedürfnis, einmal mit uns gemeinsam zu leben. Ich werde nie vergessen, wie es gleich am ersten Tag ihres Daseins eine besondere Situation gab, die sie meisterte. Einer unserer Gäste war vollkommen ausgeklinkt, tobte auf seinem Zimmer und zerstörte das ganze Mobiliar. Wir saßen zu Tisch und hörten das Geschehen direkt über uns. Während wir ängstlich berieten, was wir machen sollten, war Ernestine schon unterwegs. Sie ging schnurstracks in sein Zimmer und gebot ihm mit großer Autorität Einhalt. Es war sozusagen in der letzten Minute. Wer weiß, was sonst noch passiert wäre. Das war Ernestines Einstand im neuen Land. Der junge Mann war innerhalb unserer Gemeinschaft leider nicht tragbar, wie wir feststellten. Er brauchte psychiatrische Hilfe. Als Gemeinschaft wuchsen wir weiter zusammen. In den Gemeinden erlebten wir, dass ganz viele für uns beteten. Um unsere Freunde und Geschwister aus den Gemeinden in guter Beziehung zu haben, luden wir zu Tagen der offenen Tür ein. Wir hatten dann alle Zimmer im Haus geöffnet und die Besucher konnten sich überall niederlassen und wurden dann mit Kaffee und Kuchen bewirtet. In der Regel hatten wir dann unten in unserem größten Raum noch eine Infoveranstaltung, in der wir unseren Freunden aus der Arbeit berichteten. Wir verbanden das auch damit, dass wir unsere Töpfersachen und was wir sonst noch hergestellt hatten, verkauften. Die Stimmung war immer so ganz besonders und obwohl der Tag immer viel Arbeit machte, fühlten wir uns durch diese Tage sehr beschenkt. Beziehungsmäßig haben wir die Gemeinde in der Weise eingebunden, dass einige Geschwister, Einzelpersonen oder Familien Patenschaften für unsere Gäste übernahmen. Sie halfen uns in der Betreuung unserer Gäste, integrierten sie in Familien und Gemeinden und profitierten auch durch die Herausforderungen, die sie besonders auf geistlichem Gebiet erlebten. Von einigen Geschwistern weiß ich, dass diese Patenschaften ihnen sehr zum Segen gereichten. Das war ein starker Integrationsfaktor in unserer Gemeinde. Das Haus war immer von oben bis unten voll ausgelastet. Es war jedes mögliche Zimmer bewohnt und insgesamt waren wir immer eine Gemeinschaft von ca. 15 Personen. Ich selbst war seit meiner hauptamtlichen Tätigkeit unten direkt neben dem Esszimmer wohnhaft. Da hatte ich einen Kamin, super, aber letztlich war es dunkel und nur das Durchgangszimmer nach draußen in unser kleines Gärtchen. Vor dem Ausgang gab es noch eine Art Loggia, ca. 2x3 Meter klein oder groß. Hier stand mein Schreibtisch und darüber hatte ich mein Hochbett, wie in einer Schiffskajüte. Letztlich wohnten wir fast alle etwas beengt, aber unsere Ansprüche waren glücklicherweise bescheiden. Das Haus, so merkten wir, wurde uns zudem etwas zu eng und wir begannen, um ein zweites Haus zu beten. Auch die Zahl der Gästeanfragen war gestiegen, doch was geschah? Wir bekamen eine Kündigung für dieses, unser geliebtes Haus in der Ellernstraße 22. Unser Vermieter, das Diakoniewerk Tabea, wollte oder musste das Haus verkaufen, weil es in Hamburg ein Altenheim bauen wollte. Das schockierte uns geradezu und wir beteten nun, dass wir ein gutes Nachfolgehaus fänden. Leider waren wir noch nicht so weit, dass wir es hätten kaufen können. Es war kurz vor unserem 5-jährigen Jubiläum, als ich während des Betens einen besonderen Eindruck bekam. Es war mir so, als ob Gott mir sagte, dass er uns am Tage des Jubiläums unser neues Haus zeigen wollte. Ich wundere mich noch heute. dass sie diesen Eindruck öffentlich machte und vielen davon erzählte. Ich weiß nicht mehr, was die anderen dachten, aber ich war total gespannt, was nun am Tage des Jubiläums geschehen sollte. Der Tag kam. Viele Besucher gingen an dem Tag durch das Haus, aber es passierte zunächst nichts, was auf unser neues Haus hinwies. Es wurde spät Nachmittag und es waren alle Besucher gegangen. Ich ging in mich und dachte, nun hast du doch ein wenig zu hoch geschachert. Hättest du das sagen dürfen? Hast du das wirklich gehört? Sollte ich mich nun schämen, dass ich letztlich nicht nur mich, sondern auch Gott blamiert hatte? Als ich so am Hadern mit Gott und mir war, kam dann doch noch jemand nach. Und genau der nahm mich zur Seite und berichtete mir von einem Haus in der Walderseestraße, unweit seiner Wohnung, das seit einiger Zeit leer stand und meinte, es mir sagen zu sollen. Oh, ich war aufgeregt. Kurz danach schnappte ich mir einen Mitarbeiter und fuhr zu der besagten Adresse. Walderseestraße 15. Das Haus war dunkel, niemand da, aber ein Schild mit einer Telefonnummer war an der Eingangstür. Wieder zurück rief ich gleich die Nummer an. Ich erzählte mein Anliegen. Am Apparat war ein Mann, der mir gut zugehört hatte und mir sagte, ich solle am besten gleich morgen um 11 Uhr zu Ihnen kommen. Dann beraten Sie als Erben, wem Sie das Haus vermieten wollen. Am nächsten Tag war ich dort. Ich sah mir das Haus an, von unten bis oben. Ich fand es total geeignet für uns als Wohngemeinschaft. Spontan sagte ich ihnen, wir mieten dieses Haus. Ich hatte ja starken inneren Rückenwind. Sie gaben auch mir ihrerseits schnell eine Zusage, obwohl noch andere Bewerber da waren. Zum Glück hat der Verein dann auch noch in großer Einmütigkeit zugestimmt. Ein halbes Jahr später sind wir dann nach allen möglichen Vorbereitungen wie Renovierungen und Einrichtungen mit großer Begeisterung in das neue Haus eingezogen. Das Haus war größer als das erste Haus, lag genau gegenüber Hannovers Stadtwald, der Eilenriede, und nur 5 Häuser neben der Gemeinde Walderseestraße, zu der durch die Nachbarschaft auch eine stärkere Verbindung wuchs. Arthur hatte in seinem Beruf als Zahntechniker seit geraumer Zeit nur noch Teilzeit gearbeitet, um mehr innerhalb der Gemeinschaft zu sein und seine Berufung zu leben. Trotzdem verließ er uns dann für ein Dreivierteljahr, um in Düsseldorf seinen Meister in Sachen Zahntechnik zu machen. Wir waren dann wieder einmal vorübergehend nur noch zu dritt im Kernkreis. Das hatte zur Folge, dass wir Klaus Schrader als verantwortlichen Mitarbeiter beriefen. Er war circa ein halbes Jahr vorher zu uns gezogen. Ich hatte ihn in Hamburg beim baptistischen Seminar kennengelernt, als ich einen unserer ehemaligen Zivis zum Studium dorthin begleitet hatte. Er war auf der Suche nach seinem inneren Weg. So hatte ich einen Mitarbeiter abgegeben und einen neuen Mitarbeiter bekommen. Darüber hinaus ergänzte uns unser Pastor Eckhard Schäfer übergangsweise im Kern. Wir trafen uns damals eigentlich seit 1973 14-täglich einen ganzen Abend. Seit geraumer Zeit kam Eckhard auch wöchentlich zu uns ins Haus und machte mit unseren Gästen eine Bibelarbeit. Auf ihn war eigentlich fast immer Verlass, obwohl er immer bis an den Rand ausgelastet war. Aber wir hatten das Gefühl, hier schlug weiter sein Herz. Eckhard war der Geschäftsführer vom Verein und letztlich für alles verantwortlich. Es war erstaunlich, welche Freiheit er uns ließ. In der Regel ging alles gut, doch eben nur in der Regel. Die Haushaltskasse, in die wir als Bewohner des Hauses alle unseren Beitrag zahlten, führten wir selbst. Wir waren eine sparsame Truppe und legten manchmal etwas zur Seite. So geschah es, dass wir uns von dem gesparten Geld als Hausgemeinschaft neue Polstermöbel für das gemeinsame Wohnzimmer kauften. Wir waren stolz, ein gutes Angebot bekommen zu haben und fanden die Möbel nicht nur dringend notwendig, sondern auch sehr schön. Als Eckhard die Möbel sah, fühlte er sich zu Recht übergangen und es gab einige Gespräche, bis wir verstanden hatten und alles wieder zurechtgerückt war. Es kam die Zeit, dass er nach 15 Jahren Pastorendienst in Hannover in eine Gemeinde nach Bremen wechselte. Das hatte zur Folge, dass er die Geschäftsführung des Vereins in meine Hände legte. Das geschah ziemlich fließend und ich merkte im Grunde gar nicht, dass sich da etwas geändert hatte. Vorsitzender des Vereins war der damalige Gemeindeleiter der Südstadtgemeinde Hans-Georg Börner. Er begleitete mich auf sehr feinfühlige Art und forderte und unterstützte mich und uns, wo er konnte. 15 Jahre lang waren wir eine gute Einheit. Auch sahen wir uns viel in der Gemeinde. Seit Anbeginn gingen wir als ganze Hausgemeinschaft sowohl sonntäglich in den Gottesdienst als auch mittwochs in die Bibelstunde. Das war uns einfach selbstverständlich und gehörte zu unserem Lebensstil. Was den Verein betrifft, hatte ich ihn nun auch immer zusammenzurufen. So oft wie nötig und so wenig wie möglich. Die Zeit war immer knapp. Aber jedes Jahr hatten wir mindestens unsere rechtlich vorgeschriebene Mitgliederversammlung. Und es war uns auch immer eine Freude, zusammenzukommen, war es doch jedes Mal wie ein Familientreffen und hatte auch geistlich Tiefgang. Die Vereinstreffen halfen uns sehr, Gottes Reich zu bauen, und in der Regel gaben sie uns Rückenwind. Im Haus Walderseestraße haben wir uns sehr schnell eingelebt. Wir haben das Haus genossen. Es hatte ein gewisses Flair, in dem wir uns einfach wohlfühlen konnten. Der einzige Nachteil war, wie ich mich erinnere, der unheimliche Lärm, der von der vielbefahrenen Straße durch unsere großen, nur einfach verglasten Fenster drang. Aber die Gewohnheit macht's. Wir schliefen trotzdem gut, auch wenn manch einer mit Oropax nachhelfen musste. Das Haus hatte ein großzügiges Treppenhaus, große Flure, große Gemeinschaftsräume, einen Andachtsraum und im Keller eine große und helle Töpferei. Das Haus war in jeder Beziehung ein Gewinn und wir fühlten uns sehr beschenkt mit unserem neuen Domizil. Auch wenn es ganz schön hohe Mieten und Energiekosten verschlang. Aber wir waren auch mehr Menschen im neuen Haus, sodass sich das Haus wirtschaftlich gesehen trug. 11,5 Jahre sollte dieses Haus das neue Land beherbergen. Wer an das neue Land dachte, dachte an das Haus Walderseestraße 15. Es war wie für uns geschaffen und der Stadtwald direkt vor der Tür. Manches therapeutische Gespräch konnte mit einem Spaziergang durch den Park verbunden werden. Trotz der vermehrten Möglichkeiten war das Haus sehr schnell voll verplant und bewohnt. Der einzige Raum, der noch frei war, war ein kleiner Kellerraum mit einem Eisengitter vor dem Fenster. Er war eigentlich niemandem zuzumuten. Aber ausgerechnet hier zog unsere jüngste Mitarbeiterin ein, Karin Beilicke, gerade 17 Jahre jung. Es war ihr wichtig und sie wollte es wagen, hier zu wohnen. Es war der Beginn einer langjährigen Berufung. Arthur kam nach seiner Meisterschule wieder und wir bekamen Mitarbeiterverstärkung, ehrenamtlich und hauptamtlich. Manche kamen für eine kurze Zeit, manche kamen mit einer längeren Berufung, was sich allerdings erst nach und nach herausstellte. Unter ihnen waren Erhard Nack und Beatrice Schubert und circa ein Jahr später Anne Kresshöhner. War ich in früheren Zeiten immer sehr geknickt, wenn uns Mitarbeiter wieder verließen, hatte ich inzwischen verstanden, dass Gott Berufungen für unterschiedliche Zeiten gibt. Für mich empfand ich immer stärker, dass Gott mich wohl auf Lebenszeit in der Arbeit haben wollte und ich war bereit. In früheren Jahren habe ich mich immer wieder für einen begrenzten Zeitraum, zum Beispiel 2 Jahre, für Gott festgelegt. Diese Frage hatte sich jetzt für mich erledigt. Natürlich betete ich und wir im Kernkreis immer wieder um Mitarbeiterverstärkung und freuten uns, wenn jemand kam. Eine Gebetserhörung war Erhard. Ich hatte mir einen Assistenten gewünscht, der in der Verwaltung half, der musikalisch war und ein Herz für die Gäste hatte. All das vereinigte Erhard in sich. Er kam zu seinem Anerkennungsjahr als Sozialarbeiter und machte danach seinen Zivildienst bei uns, bevor wir ihn fest einstellen konnten. Zugleich kam Beatrice zu einem diakonischen Jahr zu uns. Wir hatten ganz konkret um eine diakonische Helferin gebetet und waren auf Beatrice gekommen, die wir aus der Gemeinde kannten. Als ich sie im Auftrag der Mitarbeiter anfragte, erlebte sie es als Anfrage Gottes und kam. Sie war innerlich vorbereitet. Trotzdem, das Jahr war schnell zu Ende und Beatrice ging auf die Bibelschule nach Wiedenest. Gott schickte uns dann in Anne, eine berufene Nachfolgerin. Ein besonderer Mitarbeitereinschnitt war es, als Heidi Becker nach 7 Jahren des gemeinsamen Lebens und der ehrenamtlichen Mitarbeit das Neuland verließ, um einen nächsten Schritt zu machen. Sie heiratete. Heidi hatte das neue Land sehr mitgeprägt und war ein sehr starkes Gegenüber für mich und andere in der Gemeinschaft. Wir haben ihr viel zu verdanken. Heidi und ich waren sehr unterschiedliche Persönlichkeiten. Wenn wir uns mit einer Frage auseinandergesetzt hatten und zu einer Entscheidung gekommen waren, war sie in der Regel belastbar und ausgewogen. Das war schon eine großartige Angelegenheit. So richtig deutlich war es mir erst, als ich es nicht mehr hatte. Obgleich sich danach auch manche Tür für das neue Land auftat und auch durchschritten werden konnte. In diese Zeit fielen auch viele gemeinschaftliche Höhepunkte, zum Beispiel unsere gemeinsamen Urlaubszeiten, die wir als Mitarbeiter mit unseren Gästen in Schweden verlebten. Aus unseren Freundestreffen, zu denen wir hin und wieder einluden, entstand unser Neuland-Gottesdienst, in dem wir als Hausgemeinschaft mit unseren Freunden Gott loben und sein Wort hören und Gemeinschaft erleben wollten. Unser Wohnzimmer räumten wir zu dem Zweck um und es fasste bis zu 30 Personen. Diesen Neuland-Gottesdienst gibt es heute noch. Er findet im Wechsel am letzten Freitag im Monat in Amelit oder Schorborn statt. Die Gottesdienste hatten eine enorme geistliche Dichte und nicht wenige unserer Gäste bekehrten sich hier zu einem Leben mit Jesus. Und wir konnten uns im Lobpreis regenerieren und in der Verkündigung des Wortes üben. Hin und wieder luden wir auch Gastprediger ein, die auch dadurch ihre Beziehung zum neuen Land intensivieren konnten. Die Arbeit des neuen Landes konzentrierte sich voll auf das Haus Waldersee Straße 15. Das war nicht immer einfach zu handeln, weil sich beispielsweise auch ganz neue Leute unter uns einfanden, die sich vorstellten oder zum Gespräch kamen. Sie waren oft noch voll drauf, wie wir sagen, wenn sie noch Drogen nehmen. Für die Gäste, die ihre Therapie im Haus machten und vielleicht gerade noch im Entzug waren, bedeutete das eine ganz schöne Anmache, ihnen im Haus zu begegnen. Wir begannen in der Nähe nach einer Räumlichkeit zu suchen, die Erstkontakte zu drogenabhängigen Menschen ohne Gefahr ermöglichte und fanden einen geeigneten leeren Laden etwa 300 Meter von unserem Haus entfernt auf der Podbielski-Straße. Doch zunächst gab es einen Halt, da der Laden keine Toilette hatte und die war für unser Vorhaben unerlässlich notwendig. Im Gespräch mit dem Vermieter ergab es sich, dass er bereit war, in den benachbarten Räumen direkt an unserem Laden eine Toilette zu installieren. Das war uns der Fingerzeig von oben und wir mieteten diesen Laden. Er sollte uns eine Möglichkeit geben, Gesprächsangebote für Drogenabhängige zu machen, Drogenberatung überhaupt anzubieten und eine Außenstelle zu haben. Inzwischen hatte sich auch ein kleines Team gebildet, das den Dienst nach außen wahrnahm, die Drogenmannschaft. Sie gingen regelmäßig an Orte und Plätze, an denen sich Drogenabhängige aufhielten, um ihnen etwas von Jesus zu erzählen und seinem Angebot für ein neues und drogenfreies Leben. Karin, Hildegard und Ernestine waren die ersten tragenden Mitarbeiterinnen. Zurück zu unserem Laden. Er bekam den Namen Katakombe und erinnerte an unsere Teestubenarbeit, aus der wir einmal entstanden waren. Er bestand aus zwei Räumen und eben der kleinen angebauten Toilette. Den hinteren Raum richteten wir als Gesprächsraum ein. Und der vordere Raum mit dem Schaufenster bekam auch eine gute Nutzung. Hier wollten wir die Töpfersachen und kunstgewerblichen Gegenstände verkaufen, die wir in der Therapie herstellten. Da uns das allein nicht attraktiv genug erschien, richteten wir den vorderen Raum auch als kleinen christlichen Buchladen ein. Wir verkauften Bücher, die uns auf dem Herzen lagen, christliche Musik und Poster und Karten. Die Einweihung der Katakombe fand am 14. Juli 1979 statt. Wir waren stolz auf unseren Laden und hatten viel Freude daran. Einmal in der Woche hatte ich meinen Katakombentag, an dem ich zum einen Gespräche führte und zum anderen Buchbestellungen und dergleichen vornahm. Zeitgleich musste immer ein zweiter Mitarbeiter vor Ort sein, damit Gespräche in Ruhe geführt werden konnten und der Laden trotzdem lief. Es war mir eine große Gebetserhörung, dass alle Namen, die ich mir in meiner stillen Zeit auf einen Zettel geschrieben hatte, meine Anfrage um Mitarbeit in der Katakombe bejahten. Es waren 11 Mitarbeiter, unter ihnen Gunther Steschulat, Ernestine Kies, Harald Alt, Klaus Schrader und Lisbeth Jakubczyk. Außer mir waren alle ehrenamtlich tätig. Wir konnten uns mit unserer Außenstelle sehen lassen. Und die Katakombe war ein neuer Arbeitszweig des neuen Landes. Später kamen dann in der Regel ein Zivi dazu. Reinhard Börner und Hanno Stapperfenne sind zwei Namen. Es war die Zeit der ersten großen Erweiterung der Arbeit. Die Arbeit des neuen Landes rief uns verstärkt zum Gebet und wir erlebten eine erste Lobpreiswelle, die uns erfasste. Wir brauchten Raum und Zeit zum Singen und Beten. Doch wann? Unsere Woche war mehr als ausgefüllt. Da hatten wir die Idee, wir treffen uns jeden Freitagabend um 22 Uhr nach der Hausandacht des neuen Landes und machen eine Gebetsnacht. Dann ist die Woche gelaufen, dann stört uns niemand und wir können am Samstag ausschlafen. Doch im Haus wollten wir niemanden stören, also zogen wir in die Katakombe. Wir, das war eine verbindliche Schar von Mitarbeitern und nahen Freunden der Arbeit, im Schnitt 8 bis 10 Personen. Diese Gebetszeiten waren sehr intensiv und halfen uns einerseits, die Woche mit all ihren Belastungen wieder loszulassen und gleichzeitig neue Stärkung und Ausrichtung zu bekommen. Es waren unsere Highlights und Gott nutzte die Zeiten, um sich unter uns zu verherrlichen und auch zu reden. Eines Tages, circa ein Jahr nach der Eröffnung der Katakombe, bekam ich mit, dass der Laden direkt neben uns frei wurde. Er war bisher eine Wäscherei und es wollte dort eine Boutique eröffnen. Schade, dachte ich, das wären eigentlich Räume für uns gewesen. Denn unsere Teestubenarbeit, aus der wir einmal hervorgegangen waren, hatte seit 1977 geschlossen und ein Gemeinschaftsangebot im Sinne eines missionarischen Dienstes stände uns doch sehr gut. Aber es war zu spät, dachte ich. Ich beobachtete das Geschehen nebenan und es geschah nichts, bis ich Monate später noch einmal nachfragte. Da war der beabsichtigte Mieter der Räume gerade aus dem Vertrag wieder ausgestiegen, weil es mit der Boutique nicht geklappt hatte. Seine Freundin, für die er diesen Laden wollte, hatte ihn verlassen. Nun standen die Räume neu zur Verfügung. Da wir keine Mitarbeiter für noch einen neuen Arbeitszweig hatten, brach ich die Gemeindeleitung der Walderseestraße an, ob das nicht Räume für eine missionarische Arbeit für sie wären. Die Gemeinde sagte schnell ja und entstand dort am 30.03.81 die Teestube Garten Eden, die ein Team unter der Leitung von Horst Gabriel führte. Gott sei Dank, dachte ich. Er hat uns wieder einmal zur rechten Zeit die nötigen Impulse gegeben. Die Teestube wurde dann allerdings nur an zwei Abenden die Woche, am Wochenende, genutzt, was mir etwas Kummer bereitete. Denn irgendwie fühlte ich immer auch eine Verantwortung, obwohl die Gemeinde echt die Kosten für die Arbeit übernommen hatte. Als Team der Katakombe hatten wir ein gemeinsames Wochenende, an dem wir auch über diese Frage nachdenken wollten. Das Ergebnis war, dass wir am 24.10.83 in den Räumen des Garten Eden das Katakombencafé eröffneten. Wir öffneten parallel zu unserem Laden montags bis freitags von 15 bis 18 Uhr, sodass Leute, die den Laden besuchten, auch das Katakombencafé besuchen konnten und umgekehrt. Es fanden insgesamt 12 ehrenamtliche Mitarbeiter ins Team, das ich leitete. Prägende Personen waren hier Susanne Ukener und Monika Dreise. Ende 1985 konnten wir das Katakombencafé in die Verantwortung der Gemeinde Walderseestraße übergeben. Wir waren nun wieder frei für neue missionarische Wege und wünschten uns, etwas speziell für Drogenabhängige in der Innenstadt tun zu können. Ansonsten entwickelte sich die Katakombe als Buchladen immer stärker zu einem nicht zu übersehenden Angebot der christlichen Szene. Neben einem Zivi wurde die Katakombe ganz von ehrenamtlichen Mitarbeitern betreut, bis Gunter Steschulat als vollzeitiger Mitarbeiter berufen wurde. Für ihn war es die Spätberufung seines Lebens. Wer an die Katakombe dachte, dachte an Gunter. Sie gehörten einfach zusammen. Die Gewinne waren bescheiden. Der Laden kam immer gerade zu schwarzen Zahlen. Aber er war ein Teil unserer Geschichte, obwohl wir uns auch schon über die Zeit nach der Katakombe Gedanken machten. Wir wollten den Laden auf jeden Fall so lange halten, wie Gunter ihn versehen konnte. Gerade rechtzeitig machte ich die Bekanntschaft von Klaus und Anke Dietzler. Sie hatten einen christlichen Buchladen im Süden Hannovers. Bei einem Besuch erzählten sie mir von ihrer Berufung und dass sie gerne ein zweites Standbein in Hannover aufbauen würden. Zeitgleich traf es sich damit, dass Gunter mit 60 Jahren in Ruhestand gehen wollte. Ich erlebte Dietzlers als Gebetserhörung. Und es kam dazu, dass wir die Katakombe zu echt geschwisterlichen Konditionen an sie abgeben konnten. Sie passte nicht mehr zu unserer Berufung. Wir waren eine Drogenarbeit. Der Buchladen entsprach ihr nicht mehr, zumal wir für die ursprünglichen Beratungsangebote inzwischen eigene Räume in der Steinter Feldstraße hatten. Es war das erste Mal, dass wir einen Mitarbeiter aus dem neuen Land mit Dank und Respekt in den Ruhestand verabschiedeten. Als christliche Bücherstube fand dann der Laden unter der Leitung von Susanne Marschner, Dietzlers Tochter, seine von Gott gegebene Fortsetzung. Schon zu Zeiten der Erlandstraße dachten wir öfter an ein zweites Haus auf dem Land. Ich berichtete schon, dass wir statt einem zweiten Haus unser erstes Haus gekündigt bekamen. Trotzdem nahmen wir alle möglichen Impulse wahr, um zu prüfen, ob dieses oder jenes Projekt unser zweites Haus werden könnte. Ich denke an ein Haus in Bierbergen oder in Esperke-Warmelow. Jetzt in der Walderseestraße erlebten wir, wie die Drogenszene sich immer näher an unser Haus verlagerte und auch in die City war es nicht weit. Da wir unseren Gästen nach ihrer Eingewöhnungs- und Erprobungsphase ja auch einen freien Ausgang gewährten, waren sie ganz schön gefährdet. Ich denke an einen abhängigen jungen Mann, der sich sein Geld für Drogen auf dem Strich verdient hatte und sich vermehrt nicht an die Zeiten halten konnte. Er kam oft abends zu spät wieder nach Hause, bis wir recherchierten, dass er sich durch seine Beschaffungsprostitution am Hauptbahnhof wieder Geld für Rückfälle organisiert hatte. Wir konnten dem leider keinen Einhalt gebieten und der junge Mann musste gehen. Das und andere Erlebnisse riefen uns intensiver auf den Plan, wieder für ein zweites Haus zu beten. Im Herbst 1978 bekam ich dann wieder ähnlich wie zum fünfjährigen Jubiläum einen inneren Hinweis von Gott, dass er uns im Frühjahr des kommenden Jahres unser Haus auf dem Land zeigen wolle. Wieder erzählte ich glaubensfroh und zuversichtlich in unserem Umfeld davon. Und es kam nun recht schnell eine gewisse Spannung auf. Wo wird das Haus sein? Wie werden wir den Hinweis erleben? War dieser auslösende Impuls wirklich von Gott? Es war 1979. Wie fast jedes Jahr fuhr ich auf die Vereinigungskonferenz, heute Landeskonferenz der Baptistengemeinden Niedersachsens, um dort einen Infostand vom neuen Land aufzubauen und aus der Arbeit zu berichten. Als ich dann vor der Konferenz stand und aus der Arbeit berichtete, erzählte ich auch von der empfangenen Verheißung, dieses Jahr wird Gott uns unser Haus auf dem Land zeigen. Bisher hatte sich noch nichts getan. Aber nach dieser Veranstaltung kam jemand zu mir und erzählte mir von einem freistehenden Haus im Solling in Schorborn. Ich erinnerte mich daran, dass wir als Hausgemeinschaft vor Jahren dort einmal eine Wochenendfreizeit gehabt hatten. Es war in wirklich sehr einfachen, aber romantischen Verhältnissen. Sollte das unser Haus auf dem Land sein? Ich bekam die Kontaktdaten eines Herrn in Göttingen, der das Haus im Auftrag des Eigentümers einer Diakoniestiftung verwaltete. Tage darauf machte ich einen Besuchstermin mit dem Herrn aus. Innerlich bewegte mich schon die Frage, wer sollte das Haus, wenn es denn unseres ist, einmal leiten? Ich musste dann immer an Arthur denken. Also fragte ich ihn, ob er mich nach Schorborn begleitet. Jawohl, Arthur kam mit. Da im Grunde niemand auf der Welt weiß, wo Schorborn liegt, guckten wir uns auf dem Atlas noch einmal die Strecke an und dann ging's los. Kurz bevor die Straße irgendwo im Wald endete, landeten wir in Schorborn, einem kleinen Dörfchen am Nordrand des Sollings, ca. 75 Kilometer von Hannover entfernt. Der Verwalter war sehr freundlich und war Baptist wie wir. Wir nannten ihn dann immer Bruder Messmer. Er zeigte uns das Anwesen in Schorborn und erklärte uns nahezu jeden Winkel. Er liebte dieses Anwesen über alles und er betete seit längerer Zeit, dass Gott das Haus in neue, gläubige Hände gibt. Und er erzählte uns die Geschichte und die Bestimmung dieses Hauses. Es war einmal die Kneipe des Dorfes. Der Wirt war Alkoholiker. Als er und seine Frau sich bekehrten, schenkten sie das Anwesen aus Dank Gott gegenüber, dass er sie freigemacht hatte, der Baptistengemeinde in Stadt Oldendorf. Ihr Wunsch war, dass dieses Haus dem Herrn und der Heilung dient und dass hier kein Alkohol ausgeschenkt würde. Es hatte dann allerlei Hausherren gehabt und nun stand es erneut zum Verkauf. Als wir die Geschichte gehört hatten, empfanden wir beide innerlich, das ist unser Haus auf dem Lande. Wir hatten eine Wegführung Gottes erlebt. Gott hatte seine Verheißung, dass er uns das Haus im Frühjahr des Jahres zeigen würde, wahrgemacht. Auf der Rückfahrt fanden Arthur und ich kaum Worte, um das Erlebte auszurücken. So sehr waren wir bewegt. Leise stimmten wir ein »Großer Gott, wir loben dich« an. Wir gaben das Erlebte weiter in den Kernkreis, in den Verein und in unseren Freundeskreis. Trotz aller Wegführung, wir bekamen das Haus nicht geschenkt, sondern wir mussten es kaufen. Obwohl wir bereits etwas gespart hatten und auch als Mitarbeiter noch einiges zusammengelegt hatten, mussten wir einen Kredit aufnehmen. Wir machten das erste Mal in unserer Geschichte Schulden. Wir hatten die Hoffnung, dass wir staatlicherseits Zuschüsse bekämen und auch, dass unser Freundeskreis noch etwas tun würde. Die Vorbereitungen zur Übernahme des Hauses liefen und auch Arthur entschied sich, nach Schorborn zu ziehen und die Leitung des Hauses zu übernehmen. Es war noch nicht lange her, da hatte er im Urlaub eine nette Frau, Anne, kennengelernt. Sie war bereit, mit ihm zu gehen und es gab die erste Hochzeit im neuen Land, in der sie auch gemeinsam nach Schorborn ausgesandt wurden. Unser Therapiealltag in Hannover lief unterdessen normal weiter. Wieder einmal war auch ein Freundeskreisabend angesagt. Wir hatten verschiedene Freunde zu einem gemütlichen und informativen Abend ins neue Land eingeladen. Es war uns wichtig, unsere Freunde in unsere neuen Entwicklungen mitzunehmen. Wir berichteten natürlich auch von Schorborn. Da stand einer unserer Freunde auf und überreichte mir vor allen Leuten einen Umschlag mit einer Spende. Er sagte, Gott hätte ihm gesagt, wenn das neue Land einmal ein Haus kauft, soll er diesen Betrag dazu tun. Ich öffnete den Umschlag. Es waren 50.000 D-Mark darin. Ich war überwältigt, total, und musste weinen. So eine große Spende hatten wir noch nie bekommen. Und wir erlebten, wie Gott für uns sorgt. Das war für uns und alle, die mit uns waren im neuen Land, ein starkes Zeugnis. Im Januar 1981 begannen wir die Arbeit und damit auch die Geschichte des neuen Landes in Schorborn. Mit Anne und Arthur begannen auch ein Zivi und ein Praktikant in Schorborn und sehr schnell hatten wir die ersten Gäste dort. Das erste war dann, dass wir einen Informationsabend im Dorfgemeinschaftshaus ausrichteten, an dem wir der Bevölkerung von unserer Arbeit und unseren Vorhaben erzählten und für ihre Fragen bereitstanden. Wir wollten die Bevölkerung gerne für uns und die Arbeit gewinnen. Und es geschah so, dass die meisten im Dorf uns sehr wohlwollend gegenüberstanden. Viele Dorfbewohner waren als Kinder Schüler der Sonntagsschule gewesen, die von den damaligen Mitarbeitern des ehemaligen Erholungsheimes durchgeführt worden waren. Das Haus war eine Zeit lang nach dem Krieg Erholungsheim und wurde von den dort lebenden Schwestern auch missionarisch ausgerichtet. Und es hatte eine sehr positive Ausstrahlung für das Dorf und die Umgebung gehabt. Es war uns, als könnten wir positiv daran anschließen, was uns sehr dankbar stimmte. Noch heute erinnern sich Leute aus dem Dorf an diesen ersten Infoabend, der sie mit uns bekannt gemacht hatte. Einmal im Jahr luden wir die Bevölkerung zu einem Tag der offenen Tür ein. Außerdem auch unseren Freundeskreis, den wir gerne in Beziehung halten wollten. Damit sich der Tag gut einprägte, nahmen wir immer das gleiche Datum, nämlich den 17. Juni, damals noch als Feiertag, Tag der Deutschen Einheit. Von Anfang an wurde der Tag gut angenommen. Es kamen Leute aus dem Dorf und aus Hannover und den umliegenden Baptistengemeinden. Wir nannten die Tage von Beginn an Tag der Begegnung. Zunächst fanden die Tage auf dem Dorfplatz vor unserem Haus statt, später auf dem Gelände des Hauses. Und es gab immer eine gemeinsame Wanderung in die wunderschöne Umgebung. Die Menschen im Dorf luden wir in der Adventszeit zusätzlich zu einer Weihnachtsfeier zu uns ins Haus ein, was die Beziehungen zu den Menschen sehr förderte. Ich selbst fuhr von Beginn der Arbeit an fast immer einmal die Woche nach Schaubronn, um Arthur ein Gegenüber zu sein und zum anderen auch, um die Gäste im Gespräch zu haben. Alles spielte sich zunächst in dem Nebenhaus ab, das bezugsfertig war. Das Haupthaus war Jahre noch nicht fertig. Es musste komplett erneuert und saniert werden und es mussten Anträge gestellt werden bei möglichen Unterstützern. Das dauerte. Das jetzt benutzte Nebenhaus war sehr eng und wir nutzten die Zeit, um über den Anbau des Nebenhauses eine Wohnung auszubauen. Wir hatten zwei handwerklich sehr begabte junge Mitarbeiter, Matthias und Hartmut, die sich zusammen mit der Hausgemeinschaft ans Werk machten. Außerdem erfuhren wir Ergänzung durch einen Maurermeister. Bisher verfügten wir nur über zwei Gästezimmer, zwei Zimmer als Wohnung für Anna und Arthur, ein Zivilzimmer, ein Bad, eine Küche und einen Gemeinschaftsraum. War Esszimmer, Wohnzimmer, Raum für Gruppenstunden, Andachtsraum und Raum für Besucher und Sitzungen, beispielsweise Vereinssitzungen. Wenn ich nach Schaubronn kam und Gespräche mit den Gästen anstanden, gab es auch keinen Raum dafür. Ich erinnere mich, dass ich so manches Mal einen Spaziergang mit den Gästen machte und wir uns zumindest im Sommer auf einen Hochsitz zurückzogen. Hier hatten wir Ruhe und Raum fürs Gespräch. Die Schaubronner nahmen teil am Gemeindeleben der kleinen Holzmindener Baptistengemeinde, die durch uns enorm herausgefordert war. Sie hat sich große Mühe gegeben, aber leicht war es nicht unbedingt. Auch für uns nicht, zumal ein entsprechendes Verständnis erst wachsen musste. Wir hatten uns ihnen einfach vor die Tür gesetzt und erwarteten von ihnen Annahme und Offenheit. In der Katakombe bekamen wir Besuch von Schwester Anneliese Krüger. Sie leitete über 30 Jahre hinweg ein kleines Kinderheim in Hannover-Kirchrode. Nun war sie mit einem ihrer Jungs hier, der suchtgefährdet war und für den sie Hilfe suchte. Nebenbei erzählte sie, dass sie das Kinderheim aufgeben müssten und sie für das Haus Nachmieter suchten. Das Haus gehörte dem Ortsverein des Deutschen Evangelischen Frauenbundes. Von uns als neues Land war sie so angetan, dass sie uns das Haus ans Herz legte und uns nahelegte, das Haus zu mieten. Wir kamen auf die Bewerberliste, ohne uns beworben zu haben. Trotzdem war es uns wichtig, das Angebot zu prüfen. Wollte Gott uns da etwas nahelegen? Hatte er mit dem Haus ein Ziel mit uns? Als ich darüber nachsann, kam mir der Gedanke, Hildegard Seichter anzurufen und sie zu fragen, was sie dazu denkt. Was? Sagte Hildegard. So schnell erhört Gott mein Gebet? Ich bete seit einigen Tagen dafür, dass Gott uns für die Drogenmannschaft ein Haus gibt, in dem wir spontan und ohne große Bürokratie junge Leute direkt aus der Szene oder von der Straße aufnehmen und ihnen ein Angebot machen können und niemanden stören oder wie in der Therapie gefährden. Und jetzt fragst du mich. Ja, das ist eine Gebetserhörung und da können wir nur Ja sagen. Ich rief den Verein zusammen, um eine Entscheidung finden zu können. Der Verein sagte innerhalb von 20 Minuten Ja und bat mich, das Ganze in Gang zu setzen. Ich war auch Feuer und Flamme, kam aber bei weiterem Überlegen ins Zaudern. Wir hatten kein Geld, wir hatten Schulden für das Haus in Schaubronn und müssten das Haus in Kirchrode ganz über Spenden finanzieren. Woher nehmen? Ich beschloss, den Verein erneut zusammenzurufen und ihm die Sachlage zu verdeutlichen. Aber was geschah? Es kam eine Frau zu mir in die Katakombe und brachte mir einen Umschlag mit dem Hinweis, dass Gott ihr in der stillen Zeit gesagt hatte, dass sie mir das Geld bringen sollte. In dem Umschlag waren 20.000 D-Mark. Das, so kann ich sagen, haute mich um. Die Spende hat all meine Gedanken und Bedenken verändert. Gott hatte gesprochen, ich hatte gerechnet, doch mit der Wahnsinnsspende konnte ich nicht rechnen. Gott sagte in etwa damit, ich kann mehr, du musst nicht rechnen. Du sollst vertrauen, ich sorge für euch, wenn ihr meinen Weg geht. Damit hatte Gott mir ein Exempel gegeben, das mich fortan leitete. Es kam zur Anmietung des Hauses Langenhoopstraße 44. Wir nannten es fortan Gästehaus Neues Land. Für mich war es gleichzeitig das Verlassen unserer Neulandgemeinschaft in der Waldersee-Straße. Gemeinsam hatten wir im Kernkreis und Verein beraten und entschieden, Jochen geht dorthin und baut die neue Arbeit auf. Erhard wurde fortan zum Leiter der Hausgemeinschaft in der Waldersee-Straße und Klaus Schrader stand ihm zur Seite. Mir fielen der Abschied und damit die neue Aufgabe zuerst gar nicht leicht. Als ich am ersten Sonntag ganz allein im Haus war und in der neuen Umgebung in Kirchrode spazieren ging, fühlte ich mich total einsam und innerlich weinte ich einige Tränen. Doch es ging recht zügig, bis ich meine ersten Mitarbeiter an meiner Seite hatte und wir eine kleine, neue Hausgemeinschaft gründeten. Wir waren zu dritt, manchmal zu viert. Joachim machte seinen Zivildienst im Haus. Karin arbeitete neben ihrem Teilzeitjob ehrenamtlich mit. Es machte uns großen Spaß, die Arbeit aufzubauen und die ersten Gäste kamen relativ schnell. Joachim und Karin waren beide in der Drogenmannschaft, die in der Regel ein- oder zweimal in der Woche spätabends, nachts unterwegs war, um drogenabhängige Leute in der Szene zu erreichen. Und es passierte nicht selten, dass wir morgens neue Gäste hatten, die sie von ihren Einsätzen mitgebracht hatten. Die Aufnahme war extrem niederschwellig. Die Gäste konnten einfach abschalten und zur Ruhe kommen. Sie konnten einmal andere Luft schnuppern und sehen, ob sie sich bei uns wohlfühlen und sich zu neuen Schritten entschließen wollten. Unser gemeinsames Leben war echt nah und offen für unsere Gäste. Und wir erlebten lauter besondere Geschichten mit ihnen. Viele gingen relativ schnell wieder, zumal auch hier Drogen tabu waren. Aber für den einen oder anderen bedeutete ihre Aufnahme einiges für ihr Leben. Schwester Anneliese verlebte ihren Ruhestand ganz in unserer Nähe. In gewisser Weise wurde sie Teil unserer kleinen Gemeinschaft, indem sie immer wieder zur Stelle war und praktisch half, wie sie konnte. Ich hatte jetzt ein vielfältiges Aufgabenfeld, die Gesamtarbeit zu leiten und die neue Arbeit zu formen und mitzufüllen. Einmal in der Woche fuhr ich nach Schorborn und die leitenden Mitarbeiter aus der Waldersee-Straße besuchten mich regelmäßig. Heute würde man sagen, ich coachte sie. Darüber hinaus war ich auch öfter in der Katakombe und hin und wieder auch in der Drogenmannschaft dabei. Ich weiß nicht, ob es etwas mit meinem Auszug aus der Waldersee-Straße zu tun hatte, aber mir war es so, dass ich dachte, ich sollte nicht länger allein bleiben. Ich sollte heiraten. Dabei war es mir klar, dass ich Waltraud heiratete. Wir kannten uns aus den bisherigen 10 Jahren gemeinsamen Dienstes im neuen Land sehr gut und es hatte Klick bei mir gemacht. Wir wussten uns auch in unserer Berufung miteinander verbunden. Das war mir auch unheimlich wichtig, denn ich wollte auf dem Weg bleiben, von dem ich überzeugt war, dass Gott mich darauf gestellt hatte. Waltraud leitete bis dahin die Hauswirtschaft in der Waldersee-Straße. Sie hatte sich einige Jahre zuvor neben ihrer natürlichen praktischen und hauswirtschaftlichen Begabung durch den Besuch einer Meisterschule für Hauswirtschaft weitergehend qualifiziert. Mit unserer Heirat wechselte sie 1982 zu mir in die Langenhoopstraße und wir konnten die Arbeit nun gemeinsam weitertun. Anne Kresshöhner, die zunächst für ein soziales Jahr in die Waldersee-Straße gekommen war, arbeitete inzwischen ihren Beruf als Krankenschwester, lebt aber noch voll mit im Haus. Wir konnten uns vorstellen, dass Anne Waltrauds Nachfolgerin in der Hauswirtschaft in der Waldersee-Straße wurde. Anne sagte zu. In der Gemeinschaft der Waldersee-Straße hatten vor uns bereits Erhard und Beatrice geheiratet. Beatrice war nach einem 2-tägigen Besuch der Bibelschule wieder zurückgekommen und nun hatten sie Familie gegründet. Sie bewohnten ganz oben unter dem Dach eine kleine Wohnung mit schrägen Kammern, ohne eine eigene Küche und ohne ein eigenes Bad. Der erste Sohn ließ nicht lange auf sich warten und die Gemeinschaft hatte eine ganz schöne Veränderung erfahren. Noch heute staune ich, wie Nax als Familie ihr Leben dort oben unter dem Dach geregelt bekam. Aber für sie stand ihre gemeinsame Berufung für die Arbeit außer Frage und so war es ihnen zu der damaligen Zeit möglich. Auch Arthur und Anne in Schorborn hatten einen Sohn bekommen und es war gut, dass die neue Wohnung unter dem Dach des Anbaus fertig wurde und von der Familie Fix bezogen werden konnte. Da die Genehmigungen für den Ausbau des Haupthauses in Schorborn auf sich warten ließen, hatten wir Zeit, die Wohnung so richtig schön auszubauen, was auch gelang. Matthias Strauch und Hartmut Höfel gebührt hier ein besonderes Dankeschön. Parallel zu dem Wohnungsbau wurde dann doch mit gewissen Vorarbeiten der Ausbau des Haupthauses vorbereitet und begonnen, wobei wir einen neuen Begriff lernten, nämlich den des Auskofferns. Was es ist, ich kann es nicht recht erklären. Es hat etwas mit Erdarbeiten und ganz viel Kraft zu tun. Wahrlich keine schöne Arbeit, aber eine sehr notwendige. Unserem Anwesen in Schorborn gegenüber stand ein Fachwerkhaus leer. Es war zuletzt eine Gaststätte. Wir hatten zuvor einmal daran gedacht, dass wir dieses Haus eigentlich dazu haben müssten. Und wir hatten die Summe von 120.000 D-Mark vor Augen. Wenn das Haus einmal so viel oder wenig kosten sollte, wollten wir zugreifen und es kaufen. Und schneller als wir dachten, war es soweit. Das Haus war für 120.000 D-Mark verkauft worden und es sollte dort wieder ein Gasthaus eröffnen. Arthur kam mit dieser Nachricht auf einer ACL-Tagung, auf der wir gerade waren. Wir dachten, das darf nicht wahr sein und er ließ uns nicht mehr los. Wir beteten Sturm, dass der Kauf rückgängig gemacht werden müsste und wir das Haus für den Betrag kaufen könnten. Und, oh Wunder, es geschah so. Die Käufer mussten von dem Vertrag zurücktreten und das Haus stand neu zum Verkauf bereit. Klar, dass wir daraufhin in Gang kamen. Trotzdem, 120.000 D-Mark waren für uns sehr viel Geld. Wir konnten es nur kaufen, wenn wir zusätzliche Gelder zusammenbekamen. Ermutigt von der Gebetserhörung legten wir Mitarbeiter mit Krediten eine erstaunliche Summe zusammen. Den Rest erbaten wir mittels eines Bittbriefes von unserem Freundeskreis. Es war das erste Mal, dass wir uns mit einem solchen Brief an den Freundeskreis wandten. Gemeinsam bekamen wir die Summe von 120.000 D-Mark zusammen und wir konnten den Hauskauf vornehmen. Das war 1984. Doch wie fast in jedem Haus, das wir als neues Land kauften, musste noch einiges aufgewendet, saniert und gebaut werden, bis das Haus bezugsfertig war. Inzwischen waren die Genehmigungen und die Gelder zum Ausbau des Haupthauses beisammen und es ging in großen Schritten, zusammen mit vielen Helfern, unseren Gästen und mehreren Firmen an den Ausbau des großen Hauses. Viele Pläne wurden gemacht und wieder verworfen und es wurde viel gearbeitet auf dieser Großbaustelle. Es gab so viel Arbeit, dass wir immer sehen mussten, dass die therapeutische Arbeit an den Gästen nicht zu kurz kam.